Also da gibt es halt diese Robben und da gibt es diese Haie. Und das Heftige ist halt, dass diese Dokumentationen, die man kennt, die werden halt meistens da gedreht, wo ich im Wasser rumgetrieben bin.
Krank.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Eigentlich barfuß, aber ich habe so ein paar wunderschöne Birkenstock-Badelatschen aus Gummi und die haben mich viele Jahre begleitet und deshalb Badelatschen.
Kann man gut nachvollziehen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Basti Risse ist heute zu Gast. Wir freuen uns mega, dass du da bist, Basti. Also erstmal herzlich willkommen.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, schön, dass ihr euch gemeldet habt. Ja.
Sehr gern.
Und euch zu hören.
Ja, wir erzählen gleich, warum wir uns schon seit vielen, vielen Jahren kennen und was du für eine besondere Geschichte zu erzählen hast. Und da können wir uns auf jeden Fall schon drauf freuen. Da gibt es einige coole Geschichten, die dann jetzt in der nächsten Stunde auf uns zukommen. Und ja, Daniel, wir stellen ja unseren Gästen immer wieder erstmal noch so ein paar interessante Entweder-Oder-Fragen und das würden wir natürlich auch gerne mit Basti machen. Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen, Basti, und haben wir ein paar Fragen ausgegraben und da sind wir schon mal gespannt, was du da so antworten wirst.
Dann hau mal raus.
Dann fange ich mal an. Buch oder Podcast?
Podcast. Soll ich sagen, warum?
Gerne.
Ja, weil ich keinen Platz für Bücher habe in meinem Gepäck. Ansonsten Bücher gerne.
Ja, das ist nochmal. Es gibt aber auch E-Books, also rein theoretisch.
E-Books auch. Ja, ich höre gerade. Also eigentlich möchte ich wieder wechseln. Ich würde gerne wieder Bücher lesen, aber dafür muss ich sesshaft werden. Und das ist gerade ein bisschen schwierig. Genau.
Okay.
Ich bin zwiegespalten.
Dann die nächste Frage, die dann auch bestimmt dich zwiegespalten zurücklassen wird. Karriere oder Familie?
Im Moment Karriere. Ja. Warum? Weil ich solo bin und eine Familie ist gerade nicht in Aussicht. Außer eine Familie zu gründen. Ja. Karriere macht gerade mehr Sinn.
Okay.
Und ich plane gerade was Neues oder ich bin gerade dabei, was Neues aufzubauen, deshalb gerade Karriere.
Okay. Was am Planen dran, okay.
Ja.
Pizza oder Salat?
Ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal für 8 Tage gar nichts gegessen und anschließend nochmal 3-4 Wochen auch keine Teigwaren zu mir genommen. Und die letzten Tage habe ich echt viel Pizza gegessen, deshalb Pizza.
Also 8 Tage gar nichts. Ja, der Niente.
Ich habe Heilfasten gemacht. Ich habe halt nur, ich habe morgens einen kleinen Saft getrunken und habe abends eine Suppe gegessen, aus der ich das Gemüse rausgefiltert habe und nur den Sud getrunken habe.
Genau. Ja, kenne ich, ja. Habe ich auch mal gemacht.
Da ja, war super.
Ja. 2-3 Minuten drüber quatschen, das ist eine sehr, sehr krasse gute Erfahrung auf jeden Fall. Aber
auf
man
jeden
stinkt.
Fall.
Man stinkt sehr extrem. Hast du das auch gehabt?
Ich nicht.
Ja gut, aus, dann nicht das vielleicht. Dann lag das vielleicht.
Aus dem Hals, oder? Aus dem Hals oder generell?
Aus den Poren eigentlich.
Ja.
Gut, nächste Frage. Kostümparty oder Poolparty?
Pool. Obwohl, ich habe ein sehr nices Entenkostüm. Das hatte ich aber nur einmal bei euch auf der Karnevalsfeier an.
Und in einem Video.
Und ich bin öfter an irgendwelchen Pools unterwegs oder am Meer, als dass ich in irgendwelchen Karnevalshochburgen bin. Genau.
Okay, du hast eigentlich gerade schon gesagt, aber ich frage es trotzdem, schwimmen oder sonnen?
Mache ich beides ganz gerne. Ich war heute Morgen schon schwimmen. Genau, der Atlantische Ozean ist kühl, aber so ein morgendliches Bad, das erfrischt und das weckt den Geist. Und das, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das tun. Vielleicht lege ich mich gleich noch ein bisschen in die Sonne.
Klar, wenn man den Atlantik vor der Tür hat, dann kann man das ja mal machen.
Das sind ungefähr von hier bis zum Strand, sind ungefähr 50 Meter. Ja, und da muss man halt noch mal 100 Meter Strand laufen bis zum Wasser.
Ja, mein Mitleid hast du auf jeden Fall.
Ja.
Ich hoffe, du hast heute gleich viel Wind am Strand wenigstens.
Der ist der windigste Ort Europas, an dem ich gerade bin, von daher kann es schon sein.
Weg.
Ja.
Gut, 1-2 Fragen haben wir noch. Und zwar die Frage, Finnland oder Spanien?
Puh, das ist schwierig. Also in Spanien habe ich jetzt schon viele Jahre verbracht. In Finnland habe ich ein paar Wochen verbracht. Die waren super intensiv. Ich mag Wald super gerne. Ich mag Meer super gerne. Ich möchte mich da nicht festlegen.
Nee, das geht nicht.
Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, wo möchtest du leben, dann würde ich sagen Spanien, weil mir Finnland mit dem langen Winter dann doch ein bisschen zu kalt ist. Dann lieber Spanien.
Ja, geht doch.
Gut. Letzte Frage von mir. 3 Stunden vor Abflug am Flughafen oder last minute 5 Minuten vor Abflug?
Ich bin lieber etwas früher da. Also ich habe damals, ich habe mal so einen Job als Feelgood-Manager gehabt und habe da gemerkt, dass man immer ein bisschen, also dass man meistens mehr Zeit braucht, als man denkt. Und deshalb plane ich immer sehr großzügig. Ich bin meistens immer eine ganze Weile zu früh am Flughafen und generell auch bei Meetings, Verabredungen bin ich auch immer zu früh.
Ja, ja, ich kenne das von den Leuten, die mir sagen, dass sie schon ewig auf mich warten. Also sorry übrigens, dass es heute ein bisschen länger gedauert hat, bis
alles
wir hier starten konnten.
Ja.
Waren aber natürlich technische Probleme. Also in dieser Hinsicht, ja, Basti, also wie gesagt, wir haben es gerade schon ein bisschen angekündigt, freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist und freuen uns auch auf das, was du erzählst. Und man konnte ja jetzt gerade schon so ein bisschen heraushören, dass das auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit ist, die hier gerade uns gegenüber am Mikro sitzt. Und ja, wir wissen das natürlich deutlich besser, weil wir dich ja auch schon wirklich über viele Jahre kennen, wie ich vorhin gesagt habe. Und da vielleicht nochmal so ein kleiner Schwenk zurück in unsere Firmengeschichte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann du bei uns angefangen hast. Auf jeden Fall gehörtest du, glaube ich, zu den 5 ersten Feelgood-Managern in ganz Deutschland und warst bei uns dann bei Urlaubsguru als Feelgood-Manager engagiert und ja, so haben wir uns ja kennengelernt. Das ist aber schon eine Ewigkeit her, oder?
Das müsste so um 2014 gewesen sein, dass wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Sind schon damals. Ein paar Jahre auf jeden Fall. Lange her, genau, da war ich vorher auch, war ich vorher am Strand, dann zurück nach Deutschland. Genau, und dann war das auf jeden Fall auch eine sehr interessante und aufregende Geschichte, wie wir da zusammengekommen sind. Ich kann mich noch an das Vorstellungsgespräch erinnern und an das anschließende, wie nennt man das, wo dann nochmal nachgefiltert
Casting.
Wurde. Das Casting. Ja, Casting macht ihr generell ganz gerne. Haben wir auch das eine oder andere gemacht bei Urlaubsguru damals. Das war schon super interessant und sehr krasse Erfahrung für mich. Und ich war damals auch echt verwundert und angetan, dass ich den Job damals bekommen habe. Das war eine tolle Sache auf jeden Fall. Ja.
Ich weiß noch, Daniel, dass wir ja gesagt haben, wenn wir einen Feelgood-Manager für das Team quasi einstellen, dann soll auch das Team entscheiden. Und so haben wir ja, glaube ich, die Vorauswahl gemacht. Und das war dann auch das Casting, von dem Basti jetzt gerade gesprochen hat, dass wir da dann, ich glaube, aus unterschiedlichen Abteilungen, verschiedene Geschlechter, alles so querbeet, haben wir so einen Querschnitt gemacht. Und die, ich glaube, es waren nachher 5, 6 Leute oder so. Und die durften dann nachher die letzten 2, 3 Kandidaten dann kennenlernen. Und ja, Basti, da ist aber sowas von gewonnen, das weiß ich noch. Du hast auf jeden Fall da den Laden gerockt und warst dann ja auch völlig verdient dann bei uns. Ja, dann derjenige, der als erstes als Feelgood-Manager dann entsprechend auch für Furore gesorgt hat. Weil ich glaube, unser damaliger Pressesprecher Jens hat dich, glaube ich, vor jede Kamera gezogen, die er gefunden hat.
Oh je, und damals, das war so krass. Ich weiß auch, als ich vor der ersten Kamera stand, die hat Jens auch damals selber in der Hand gehabt und ich habe, glaube ich, ungefähr 20 Versuche gebraucht, um einen einzigen Satz in die Kamera zu sprechen. Ja. Also übelst kamerascheu. Und dann hat Jens teilweise mir noch, dann sag das doch mal so und so, Basti, ich habe es versucht und das hat echt eine Weile gedauert und es hat sich am Anfang auch nicht ganz so natürlich angehört, aber mittlerweile habe ich tatsächlich ganz gute Mikrofon- und Kameraerfahrungen auch gesammelt in den letzten Jahren, ja. Kann ich vielleicht später noch mal ein bisschen was zu erzählen.
Gerne. Wir brauchen jetzt ja auch nicht über die alten Zeiten irgendwie im Detail reden. Ich meine, es war auf jeden Fall eine coole Zeit und macht auch mega Spaß. Ich meine, wir hatten zwar immer über die Jahre immer so ein bisschen locker Kontakt, aber jetzt dann nochmal wirklich so intensiv einen Podcast zusammen aufnehmen, ist halt schon irgendwie mega cool. Vor allem, als wir den Kollegen und Kolleginnen erzählt haben, dass wir mit dir eine Folge aufnehmen, dann hast du so das Leuchten in den Augen der Leute wieder gesehen. Also du hast auf jeden Fall einen mega bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber trotzdem bist du ja dann irgendwann abgehauen und das lag ja nicht daran. Also irgendwann waren die standen die Zeichen auf Trennung, lag aber, soweit ich mich erinnere, korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe, lag es ja daran, dass du gesagt hast, ey, so toll das auch bei euch ist, aber ich kann nicht mehr im Büro arbeiten, ich muss wieder ans Meer zurück. Das war das, was ich mir gemerkt habe.
Ich glaube einfach, weil ich schon vor Urlaubsguru einfach schon sehr viel Zeit am Meer verbracht habe und schon jahrelang als Kitesurf-Lehrer gearbeitet habe und viel auf Reisen war, dass ich, es waren ja 2 Jahre, glaube ich, bei Urlaubsguru ungefähr, dass es dann irgendwann einfach so weit war, dass ich wieder zurück musste, weil ich mich so sehr auch dran gewöhnt habe, halt viel draußen zu sein, an der frischen Luft zu sein. Und dann wird es irgendwann schwierig, glaube ich, viel Zeit im Büro zu verbringen. Genau. Ja. Also es war ein toller Job und ich glaube auch ein einzigartiger Job. Aber irgendwann hat mich das Meer wieder gerufen. Ich musste einfach wieder raus. Genau. War dann auch... Mit 2 weinenden Augen auf jeden Fall bin ich gegangen. Aber es war im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, ja.
Ja. Ja, wir haben noch versucht, dir so viel frische Luft wie möglich zuzufächeln, haben überall die Fenster aufgerissen, aber hat alles nichts gemacht. Das Meer konnten wir mal eben nicht noch als Zwickerde bringen.
Das ist schwierig. Obwohl, ich habe gelesen, wenn alles Eis der Welt schmilzt, das stand im National Geographic, dann liegt Dortmund am Meer. Von daher, wer weiß.
Man muss immer die Vorteile im Allem sehen.
Ja, genau. Ja. Ja.
Dann stelle ich den Heizstrahler nochmal raus.
Ja.
Ja gut, okay, aber kommen wir noch ganz kurz wieder auf deine Historie sozusagen, deine Geschichte. Also du warst vor Urlaubsguru Kitesurflehrer und hast auch nach Urlaubsguru wieder als Kitesurflehrer gearbeitet. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen so Einblicke geben in das Leben eines Kitesurflehrers und was das so irgendwie besonders macht. Und ich erinnere mich noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass du es so cool findest, dass dann fremde Menschen dir ja eigentlich vertrauen müssen, weil egal welche Position sie haben oder sonstiges, wenn sie dann auf dem offenen, also auch so Führungspersonen etc., wenn sie dann auf dem offenen Meer sind, dann müssen sie dir halt blind vertrauen und so weiter. Irgendwie so, das weiß ich noch, das fand ich total inspirierend, als du das damals erzählt hast. Das ist dann länger als 5 Jahre in meinem Kopf geblieben. Das ist nicht ganz
okay.
So. Passiert nicht so oft bei mir.
Ja, Leben als Kitesurflehrer. Also man muss auf jeden Fall auch so ein bisschen dem normalen Leben so ein bisschen absagen. Man hat auf jeden Fall auch Entbehrung, weil man einfach meistens keinen wirklich festen Wohnsitz hat, sondern wirklich viel reist von Kitespot zu Kitespot und der Sonne und dem Wind hinterher reist. Was ganz schön ist, gleichzeitig, weil man immer wieder auch die Freundeskreise wechselt, neue Leute kennenlernt, ist interessant, aber nach vielen Jahren kann das dann auch mal so ein bisschen zehren. Dann sehnt man sich auch mal wieder nach was Festem. Deshalb bin ich dann irgendwann auch mal wieder nach Deutschland zurückgekommen und dann wieder weg. Also ich mache das immer noch, dass ich so hin und her wechsle. Kitesurfen ist was, wo ich immer wieder hin zurückkehren kann, weil Kitesurflehrer man kann immer wieder irgendwo arbeiten. Das, was super interessant ist an dem Job, ist, dass man halt viel draußen ist, dass man in der Natur arbeitet, dass man eigentlich jede Woche neue Leute kennenlernt und dass es halt eine Sportart ist, die unter Umständen auch recht gefährlich sein kann. Wenn man da jetzt einen Kite-Lehrer hat, der nicht genau weiß, was er tut, dann kann man sich da schon gefährden, wenn man sich an so einen 10, 12, 13, 14 Quadratmeter Kite hängt und der Wind dementsprechend stark ist. Und da ist es dann im Prinzip egal, wer da als Schüler auftaucht, wenn derjenige nicht wirklich zuhört und nicht das tut, was ich ihm da gerade sage, dann schießen sie sich halt einmal durch die Gegend. Und das kann dann, unter Umständen kann das in einem ziemlich harten Crash enden. Und ich hatte auch schon wirklich viele einige Schüler, die vorher schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, da musste man dann erstmal an der Angst arbeiten, bevor man überhaupt mit dem Kitesurfen, über das Kitesurfen nachdenken konnte. Deshalb ist das nicht immer nur einfach nur Spaß und irgendwie tagsüber im Meer planschen und abends Party machen, sondern das ist auf jeden Fall auch was mit Verantwortung zu tun hat. Und man hat teilweise dann auch, ich habe auch schon 80-Jährige unterrichtet, junge Mütter, wo man dann denkt, okay, die muss ich auf jeden Fall sicher vom Wasser bringen, weil da steht draußen ein kleines Kind, was wartet. Und dann hat die Mama halt dann bei mir einen Kurs gemacht und ein paar Jahre später kam die Mutter mit dem Kind dann wieder zurück, als das Kind das entsprechende Gewicht erreicht hatte und hat gesagt, so Basti, wir vertrauen dir, bringen unserem Kind mal Kitesurfen bei. Also da gehört auf jeden Fall auch viel Vertrauen dazu. Und generell gibt es halt auch echt viele Leute, die den Sport gerne ausprobieren möchten, die ansonsten nicht sehr viel Sport, also es gibt sportliche Leute, die zum Kitesurfen kommen, es gibt Leute, die nicht viel Sport machen, aber trotzdem die bunten Schirme so schön finden und den Sport dann mal ausprobieren möchten und dann aber nicht so wirklich realisieren, dass es auch eine Extremsportart ist, die mittlerweile schon sehr sicher ist, muss man dazu sagen. Aber man muss dann teilweise schon Leuten, die nicht besonders sportlich sind, eine Extremsportart nahe bringen und das dann auch noch so machen, dass das Ganze sicher abläuft. Das kann schon mal ein bisschen herausfordernd sein. Und da muss man teilweise auch, arbeitet man mehr als Therapeut und weniger als Kitesurflehrer. Genau. Da muss man Leuten schon oft viel Mut besprechen und ihnen vermitteln, dass sie das schaffen können. Genau. Ja. Und es gibt ganz wenige Leute, denen ich, glaube ich, in den, ich mache das jetzt so seit fast 10 Jahren, denen ich in der Zeit gesagt habe, mach vielleicht lieber was anderes. Also es gibt da sehr wenige Leute. Bei den meisten klappt es dann irgendwann. Genau.
Okay. Das lässt hoffen, Daniel.
Ja. Habt ihr das mal geplant? Irgendwann haben wir darüber gesprochen.
Definitiv haben wir schon. Ja. Aber irgendwie haben wir uns bisher noch nie so dann tatsächlich in der Urlaubsregion dann erwischt. Vielleicht muss man es einfach doch langfristig planen. Aber ich frage mich halt noch so, weil ich war jetzt zum Beispiel mit Martina durfte ich schon häufiger mal auf Hawaii sein und dann haben wir da mal einen Surfkurs gemacht, also klassisch das Surfbrett einfach gewählt und hatten auch einen Surflehrer etc. Und das hat mega Bock gemacht und man konnte da dann entsprechend ja auch als Einsteiger relativ schnell doch schon auf dem Brett stehen und so weiter. Also weißt du, was ich meine? Also das ging schon klar, das kann man also
Windsurfen oder Wellenreiten?
Wellenreiten ist das dann, glaube ich, gewesen, ja.
Also ohne Segel.
Das fängt schon an. Ohne Segel, genau.
Ohne Segel, okay.
Und das hat ganz gut geklappt und war ein fantastischer Spot dort natürlich auf der Insel. Und
Hawaii, ja, auf jeden Fall. Ich war noch nicht
definitiv.
Da.
Definitiv. Ja, siehst du mal. Ja. Da gibt es auch Kitesurfer. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, kann man das jetzt, weil uns natürlich auch viele zuhören, die klassisch einfach irgendwo im Mittelmeer oder sonstiges in Urlaub machen, dann für eine Woche oder zwei oder so, wie viele Tage muss man denn fürs Kitesurfen denn einplanen, damit man auch wirklich irgendwann, kann man das, ich weiß nicht, braucht man da einen Tag für oder sollte man schon deiner Meinung nach da irgendwie mehrere Tage für einplanen oder ist das auch irgendwie auch für blutige Anfänger, wie Daniel und ich es sind, möglich, also, dass man da relativ schnell schon was irgendwie auch erreichen kann?
Ich sag mal, für einen durchschnittlich sportlichen Menschen an einem einfachen Spot, heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Holland ans Eiselmeer fahre, da gibt's einen Spot, der heißt Mierens und da kann man 800 Meter weit rauslaufen ins Wasser. Das Wasser ist die ganze Zeit nur knietief.
Okay.
Das ist halt ein relativ einfacher Spot. Da kann man innerhalb von, sag ich mal, von 3 Tagen als durchschnittlich sportlicher Mensch kann man schon mal so die ersten Meter fahren. Relativ. Vielleicht ein bisschen kontrolliert, aber vielleicht viele fahren auch dann in den ersten 3 Tagen relativ unkontrolliert. Bevor man dann aber selber wirklich alleine klarkommt und auch da wieder rauskommt, wo man gestartet ist, das ist nämlich die Kunst, da vergehen auf jeden Fall einige Wochen. Und wenn man das Gleiche, ich bin jetzt gerade in Tarifa, in Spanien, wenn man das hier macht, bei tiefem Wasser, Atlantischer Ozean, Wellen, dann vergehen da schon einige Wochen, bevor man auf dem gleichen Stand ist. Also es kommt immer darauf an, wie sportlich man ist, was man für Bedingungen vorfindet. Hat man guten Wind, hat man schlechten Wind, hat man gar keinen Wind. Also ich hatte schon Leute, denen habe ich innerhalb von 3 Tagen oder 2 Tagen habe ich es beigebracht und die konnten es mega gut, weil sie einfach super talentiert waren. Und es gab Leute, die habe ich jährlich immer und immer wieder gesehen. Die kamen immer wieder zum Urlaub, haben bei mir Kaltunterricht genommen und man hat immer wieder nicht von vorne angefangen. Aber es kann teilweise schon sehr lange dauern. Und dann ist es macht super viel Spaß, aber Kiten ist auch nicht der günstigste Sport jetzt, ne? Also man muss schon fürs Material einiges hinlegen und auch die Stunden sind nicht besonders günstig. Deshalb empfehle ich jedem, der das ausprobieren möchte, empfehle ich vorher mit einem Lenkdrachen zu üben, sich einfach aufs Feld zu stellen und üben, weil Kiten besteht sozusagen aus 80% Kite-Kontrolle und dann kommt auch das Brett dazu. Ja, und wenn man so ein Kite richtig gut unter Kontrolle hat, dann kann man sich ganz viele Stunden sparen, genau, ganz viel Zeit sparen und auch Geld sparen, ja.
Ja, richtig guter Tipp. Danke auf jeden Fall dafür. Ich dachte, oder so wurde es mir von meinem Surflehrer gesagt, dass es bei mir vorteilhaft war, weil ich wohl früher Skateboard gefahren bin und dadurch dann einfach schon Erfahrung mit dem Board an sich hatte und dann wusste, wie ich dann halt entsprechend auf dem Board stehen musste. Also selbst, also es ist früher als kleines Kind, als Teenager, stand man so ein bisschen auf dem Skateboard, das war es aber auch. Also ich war jetzt kein Skater im herkömmlichen Sinne.
Da weiß man schon mal, ob man mit dem rechten Fuß oder mit dem linken Fuß vorne steht. Genau. Richtig. Ja, ist schon ein Vorteil.
Wobei dieses jedes Jahr neu wieder von vorne anfangen, da wird es bei mir gerade beim Grundkurs im Tanzen so sein. Also ich weiß, Herr Daniel, kannst du gut nachvollziehen, glaube ich, ja?
Tanzen, nein, braucht kein Mensch.
Ich tanze ja super gerne, ne? Ja, also jetzt nicht Standard, aber so gerne elektronische Musik. Ja, und die letzten 2 Jahre in Berlin habe ich auf jeden Fall auch viel getanzt. Wenn ich dann mal in Deutschland war, war ich in Berlin und das hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall.
Okay. Also warst bei uns in Dortmund, bist danach wieder ans Meer gegangen, hast wieder als Kitesurf-Lehrer gearbeitet, warst dann 2 Jahre in Berlin und bis jetzt wieder unten in Andalusien ist es, glaube ich, also in Südspanien.
Ja, aber während den 2 Jahren Berlin war ich auch mehr unterwegs als in Berlin.
Ah, okay. Okay.
Genau, okay. Ja. Das war dann damals nur, oder ist immer mittlerweile meine Base. So, ich bin dann, wenn ich in Deutschland bin, eigentlich in Berlin. Und ein bisschen im Ruhrgebiet, genau.
Das kann man, Ruhrgebiet kann man ja nachvollziehen.
Genau, ja. Das schöne Ruhrgebiet, ja.
So sieht's aus.
Ja, was wir gerade gar nicht geklärt haben, ist, wie du selbst zum Kitesurfen gekommen bist. Also du hast gerade sehr erklärt, dass du das Leuten beibringst, aber seit wann machst du das und wie bist du zu dieser Extremsportart gekommen?
Also ich war schon immer, ich war früher immer viel in den Bergen, war super viel Snowboarden früher und irgendwann hat ein sehr guter Freund von mir hat mit der Sport studiert und hat dann Kiten gelernt und dann bei einer Schule in Holland angefangen als Kitelehrer zu arbeiten und er hat mich dann mitgenommen nach Holland, hat mir es so ein bisschen gezeigt und während er dann andere unterrichtet hat, habe ich viel selber geübt im stehtiefen Wasser und viel probiert und habe es dann mit so ein bisschen Anleitung, ich habe es mir nicht selber beigebracht, aber ich sag mal, ich hatte, glaube ich, weniger Anleitung als die Schüler, die ich jetzt unterrichte. Und habe dann, glücklicherweise konnte ich dann direkt in der Kiteschule von Anfang an ein Praktikum machen, habe hier und da ein bisschen geholfen. Am Anfang musste man dann auch mal die Neoprenanzüge auswaschen, Neoprenschuhe auswaschen, was so dazugehört, ne? Ein bisschen Boardschirmreparatur. Genau, und konnte aber dafür halt das Material umsonst benutzen. Was eigentlich halt auch der Verleih halt sauteuer ist. Und genau, deshalb konnte ich mir das damals, da war ich Student, da konnte ich mir das halt dadurch halt leisten, halt einfach nach Holland fahren und habe dann da fast jedes Wochenende verbracht und die Semesterferien und habe dann relativ schnell, weil ich halt super viel Zeit im Wasser verbracht habe, habe ich dann super schnell Kitesurfen gelernt, ja.
Also auch Naturtalent oder kann man das, wäre das für Eigenlob?
Nee, nicht Naturtalent. Ich muss generell, glaube ich, bei vielen Sachen, die ich anfange, die fallen mir nicht zu, sondern ich muss mich da schon reinhängen, damit gewisse Sachen auch klappen. Ja.
Ja. Aber das gibt's ja häufiger. Also ich meine, das würde ich gerade bei mir auch so sagen. Also, aber das ist ja das Schöne, wenn man irgendwie langfristig an etwas arbeitet und man dann versieht, dass es irgendwie immer besser wird und man irgendwann auch Profi wird, in dem Fall dann bei dir beim Kitesurfen der Fall, dann ist man eigentlich noch viel stolzer darauf, dass man das dann irgendwie kann und auch anderen beibringen kann. Finde ich eigentlich ganz, ganz gut und wichtig, dass einem nicht immer alles zufliegt im Leben.
Ja. Genau.
Eine Frage habe ich noch zum Kitesurfen und zwar, jetzt hast du gerade selber gesagt, dass wenn die nicht auf dich hören, etc., dass es dann schon mal gefährlich für die sein kann und dass dann auch mal irgendwann zum großen
Crash kommen
kann.
Dann muss man auch mal laut werden. Ja.
Kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir, aber gut, wirst du bestimmt auch hinbekommen.
Ja, also wenn ich laut werde, dann mache ich es meistens nur, weil ich gerade dann echt Angst um die Person habe. Ne? Nicht, weil ich sauer bin, sondern weil ich die Person vor sich selbst schützen möchte. Ja.
Ja, das mache ich dann auch, wenn ich zu Hause mal lauter werde, dann mache ich das einfach nur.
Um dich, das ist alles so Selbstschutz.
Ja, genau. aber Thema Selbstschutz und so weiter. Wie sieht das aus mit Gefahren auf dem Wasser? Also auch für dich, hast du selber schon irgendwie Erlebnisse gehabt, wo du denkst, boah, Glück gehabt oder so? Oder ist das alles easy peasy, weil du irgendwie nur in Holland surfst bei 50 Zentimeter Bodentiefe?
Nee, ich war schon an Spots, die es in sich hatten. Auch Tarifa hier ist halt so mit einer der, oder ist so, glaube ich, so quasi der windigste Kitespot in Europa. Hier sind schon mal, ich weiß nicht, ob euch Knoten was sagen, aber so zwischen 30 und 50 Knoten hat man hier öfter mal. Das ist schon krass, ja. Und da springen die Leute hier auch. Hier werden relativ häufig so neue Rekorde aufgestellt. Da springen die Leute auch mal. Ein Freund von mir ist hier letztens um die 35 Meter? Nee, das war in Kapstadt. Er ist auf jeden Fall so um die 30 Meter hochgesprungen. Man fliegt dann auch ziemlich weit. Und ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der so mega weit hoch springt und weit fliegt. Ich gehe gerne mit einem Surfbrett raus. Heißt dann, ohne dass ich jetzt fest mit dem Board verbunden bin, gehe ich mit einem Surfbrett und einem Kite gerne in die Welle. Und da hatte ich auf jeden Fall in Kapstadt so bis jetzt meine schönsten Erlebnisse, aber auch die krassesten Wellen und dann auch die krassesten, da wurde ich am krassesten gewaschen und war auf jeden Fall auch in Situationen, wo ich Angst hatte, von einem weißen Hai gefressen zu werden. Also da gibt's schon so ein paar Geschichten. Erzähl. Soll ich dir jetzt die Geschichte erzählen?
Ja, gerne.
Ja, also es gibt in der Nähe von Kapstadt gibt's einen Strand, der heißt Scarborough, Misty Cliffs. Und da war an einem Tag, das ist jetzt so 3 Jahre her, da war so der größte Swell des Jahres, heißt, da kamen so die größten Wellen der Saison rein und war auch sehr starker Wind, so um die 30 Knoten. Und an dem Tag sind irgendwie alle Kitesurfer, die so ein bisschen was auf sich halten, sind irgendwie nach Scarborough und haben sich da ins Wasser begeben. Und da waren halt dann auch die ganzen, ich auch, ja, auf jeden Fall. Da waren die ganzen Pros am Start und Kameramänner und Fotografen, die das dann alles festhalten wollten. Also zuerst waren wir im Wasser, hatten da schön unseren Spaß. Ich war mit ein paar Freunden kiten und dann hatten wir die Idee, und das ist eigentlich auch was man durchaus machen kann, einen Downwinder zu fahren. Heißt, man fährt mit dem Wind die Küste runter von einem Strand zum nächsten Strand. Und zwischen Scarborough und Misty Cliffs ist dann halt eigentlich auch nur Cliff. So, da ist dann nicht viel Strand so zwischendurch, sondern man kitet so eine Viertelstunde an der Küste entlang und geht dann halt in Misty Cliffs wieder aus dem Wasser.
Okay.
Normalerweise, wenn man so 30 Knoten hat, dann kann man damit rechnen, dass die irgendwann mal so ein bisschen runtergehen auf 25 oder 20 Knoten oder sowas. Oder dass sie ein bisschen zunehmen auf vielleicht 35, 40 Knoten. Aber man geht eigentlich nicht davon aus, dass die auf null runtergehen. So, dass so ein starker Wind von jetzt auf gleich komplett aus ist. Und wir waren halt so auf Hälfte des Weges, sind so die Strecke runtergekitet und da kamen halt echt große Wellen rein. Und plötzlich war der Wind, ist so zack aus und unsere Kites sind einfach vom Himmel gefallen. Wir waren zu dritt unterwegs, alle drei Kites sind neben uns ins Wasser gefallen. Die haben sich ja halt gar nicht mehr bewegt. Normalerweise, wenn ein bisschen Wind ist, dann werden die noch vom Wind so Richtung in eine bestimmte Richtung gezogen. Da war aber gar nichts mehr. Wir konnten um die Kites drumherum schwimmen. Aber die großen Wellen kamen halt immer noch rein. Ja. Und wenn man halt an seinem Kite hängt mit den ganzen Leinen und die großen Wellen kommen rein, man wird gewaschen, verheddert sich in den Leinen. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich gefährlich. So, das an sich ist halt schon mal echt ein bisschen riskant.
Ja.
Wenn man dann gleichzeitig noch weiß, was in der Nähe von Kapstadt so an größeren Fischen rumschwimmt, dann ist das Ganze gleichzeitig nochmal so, hat man ein ziemlich krasses Kopfkino. Also es gibt halt diese Dokus, die kennt jeder. Da sieht man so eine Robbe im Meer rumschwimmen und plötzlich kommt von unten so ein weißer Hai, packt die, hat die im Maul, springt mit der Robbe im Maul aus dem Wasser raus und macht dann mit der Robbe im Maul wieder den Körper ins Wasser rein. Und das Heftige ist halt, dass diese Dokumentationen, die man kennt, die werden halt meistens da gedreht, wo ich im Wasser rumgetrieben bin.
Krank.
Also da gibt's halt diese Robben und da gibt's diese Haie. Und im Prinzip es gibt Haiangriffe auf Menschen, aber beim Kiten passiert sowas eigentlich nicht. Aber wenn man dann plötzlich im Wasser rumtreibt, dann geht das Kopfkino halt an. Ne? Mhm. Und im Prinzip sind wir dann eine Dreiviertelstunde lang durchs Wasser getrieben. Ich habe halt nur nach oben geguckt, nicht nach unten. Das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Wir haben es irgendwann wieder an Land geschafft. Aber sowas ist da auch schon was Besonderes, denn es haben Leute aus Kapstadt haben oben an der Straße gestanden, haben das Ganze gefilmt, weil die hätten das dann gerne, wenn was passiert wäre, hätten die das gerne auf Video gehabt. Das wurde irgendwie, also ich habe es hinterher erfahren, das wurde von mehreren Leuten live auf Instagram übertragen, wie wir da rumgetrieben sind, weil die gedacht haben, ach, könnte vielleicht was passieren. Also war nicht der Gedanke, dass was passieren könnte, war nicht ganz so unrealistisch. Ne? Ja.
Alter Schwede, okay. Ich finde auch,
aber halt
45 Minuten finde ich einfach mega krass, einfach, muss ich sagen. Wenn man darüber nachdenkt, wenn man wirklich mal in eine Paniksituation kommt und man oder Angstsituation kommt, und man muss dann in dieser Situation 45 Minuten aushalten, das ist verdammt lang. Ich glaube, da geht ja einiges durch den Kopf.
Krass. Da hilft auf jeden Fall Atmung. Genau. Und damit habe ich mich ja in letzter Zeit auch sehr viel beschäftigt.
Aber eine Frage hätte ich noch, Basti.
Ja.
Wart ihr denn da jetzt dann als Gruppe, dass ihr wenigstens auch miteinander noch kommunizieren konntet oder war jeder irgendwie 200 Meter von dem anderen getrennt?
Nee, das war noch relativ nah. Das waren dann eher so 50 Meter. Wir sind dann zusammen, zusammen Richtung Ufer geschwommen und haben uns auch gegenseitig so ein bisschen supportet und haben dann irgendwann die Kites ausgelöst. Die wurden dann Richtung Strand getrieben und sind dann mit den auf den Surfbrettern sind wir dann rausgepaddelt. Das ist alles ja ziemlich glimpflich abgegangen. Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein Erlebnis, was man nicht so schnell vergisst. Ja.
Ja. Wahrscheinlich mit wackeligen Knien dann wieder raus, ne? Aus dem Wasser.
Genau, das nach 45 Minuten Schwimmen, ne?
Das ist richtig. Wieso, ihr steht ja nur auf dem Board. Nein. Nee.
Okay, aber du hast gerade gesagt, Thema Atmen, wie sagt man das? Atemtechniken. Das ist ja genau das Thema, was dich jetzt in den letzten Jahren sehr stark begleitet hat und was du da jetzt auch sehr stark forciert hast. Und so war es, dass du ja weg warst. Wir wussten, du bist Kitesurf-Lehrer, bist irgendwie in den großen Meeren dieser Welt und lässt dich hoffentlich nicht von Haien fressen. Und dann das Nächste, was wir von dir gesehen und gehört haben, war, dass du auf einmal, ich sag jetzt einfach mal, du musst es mir näher definieren, aber ich glaube, du warst sozusagen Eisschwimmen in Finnland oder so. Also man hat ganz viel Kälte gesehen, es gab eine Reportage im Fernsehen darüber und bei YouTube gab es dann Clips und so weiter und bei dir auf Social Media und da warst du auf einmal in Finnland und hast da irgendwie, ja, auf jeden Fall den Weg in die Kälte gesucht, also ganz weit weg von Sommer, Strand und Surfen und wie kam es dazu und was hast du da erlebt? Das ist sehr, sehr interessant gewesen, was man da so mitbekommen konnte.
Ja, ist interessant und für mich war es auf jeden Fall lebensverändernd. Ich war eigentlich als Kitesurf-Lehrer in Marokko und habe da in der Westsahara gearbeitet. Das ist so eine große Lagune und da habe ich als Kitesurf-Lehrer gearbeitet und da kam dann, ich hatte vorher auch noch eine recht schwierige Zeit, so wo ich einiges verarbeiten musste, war dann aber wieder unterwegs und da kam dann eines Tages ein sehr netter Holländer und hat mich gefragt, ob ich mal eine Atemtechnik ausprobieren möchte. Und wir sind dann in seinen Bungalow gegangen und der hat mir diese Atemtechnik gezeigt, also irgendwie abends. Und ich habe anschließend echt über einen langen Zeitraum, bestimmt 2 Stunden, wir haben erst so eine halbe, dreiviertel Stunde geatmet und danach habe ich, glaube ich, einfach 2 Stunden lang bei ihm im Bungalow gesessen, habe mir die weiße Wand angeschaut und war der glücklichste Mensch der Welt. Einfach so komplett erleichtert und in Balance und die Gedanken waren ausgeschaltet und es war einfach alles wunderschön. So, das war für mich halt so ein krasser Moment und so ein wunderschönes Erlebnis und Gefühl, dass ich damit dann weitergemacht habe. Und das war halt, was gerade im Moment total angesagt ist, das war das, was wir damals gemacht haben, ist die Wim Hof Atmung. Weiß ich nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Das ist halt dieser Holländer, der kann halt durch diese Atmung und durch Meditation kann er seinen ganzen Körper, sein ganzes Immunsystem sozusagen beeinflussen, seine Körpertemperatur steuern. Der Wim Hof wird auch The Iceman genannt. Der macht so ganz verrückte Sachen wie auf den Kilimanjaro Himalaya steigen, nur in Shorts, oberkörperfrei bei minus 40 Grad. Ohne Pause, also ohne sich an die Höhe anzupassen. Und das macht er halt durch Atmung und Konzentration. Und das, was er halt im Extrem macht, kann man halt auf den normalen Menschen auch übertragen. Und gerade diese Wim Hof-Atemtechnik, die habe ich dann über mehrere Jahre täglich gemacht. Und das war für mich einfach, weil man bei dieser Atmung schüttet man Glückshormone aus. Gleichzeitig, es gibt so einen langen Nerven im Körper, der Vagusnerv, der wird dabei angesprochen und der beruhigt das ganze Nervensystem. Also man kommt in einen meditativen Zustand und man kann dadurch einfach, das ist ein super Tool, wenn man Stress hat oder wenn man irgendwas verarbeiten muss, um damit beruhigend auf sich selber einzuwirken. Und man kann dadurch sein ganzes Leben um einiges entspannter gestalten und auch die Perspektive switchen. Also manchmal sieht man einfach nur das Negative. Und bei mir ist es so, sobald ich diese Atemtechnik mache, switcht mein Verstand oder mein Geist einmal von negativ zu positiv. Und man hat halt irgendwie durch dieses Tool die Wahl, ob man gerade gut oder schlecht drauf sein möchte. Kann man kann man sehr gut beeinflussen damit. Und da habe ich halt mich sehr stark mit beschäftigt und bin dann irgendwann über denjenigen, der mir das in damals in Marokko das erste Mal gezeigt hat, diese Atemtechnik. Derjenige ist dann irgendwann nach Finnland gezogen und hat da so eine Art Retreat aufgemacht, mitten im Nirgendwo nahe des Polarkreises. Und er hat mich damals dahin eingeladen und gefragt, ob ich dort nicht was veranstalten möchte. Und ich bin dann einfach mit einer Gruppe von fast 10 Leuten sind wir dahin und haben dann dort geatmet, Yoga gemacht. Ich bin in der Zwischenzeit noch nach Indien gereist, habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Also wir haben vor Ort Wahnsinn. Dann viel Yoga gemacht, geatmet, sind ins Eiswasser gegangen. Das ist einer der größten natürlichen, saubersten Seen Europas dort. Das größte Nadelwaldgebiet der Welt, wo wir waren, waren Eisbaden, haben Husky-Touren gemacht, Schneemobiltouren über zugefrorene Seen, unglaublich. Also einfach schon alleine die Stille, die man dort hat. Also wenn du stehst da, teilweise stehst du da auf einem See, auf einem zugefrorenen See, und die Stille ist so krass, dass du einfach du hörst das Blut in deinen Ohren rauschen und ansonsten gar nichts. Das ist dann so Natur und Atmen in Verbindung ist schon mega, mega intensiv. Und was ich jetzt vor ungefähr seit einem halben Jahr unterrichte, ist nochmal ein bisschen was anderes. Und dabei, das ist nochmal eine andere Technik. Und dabei geht es dann noch etwas tiefer. Und durch diese Technik kann man wirklich in sein Unterbewusstsein eindringen. Das nennt sich Conscious Connected Breathing. Bei dieser Technik, die ist, wenn man das jetzt mit der Yoga-Atmung Pranayama vergleicht, ist dieses die verschiedenen Pranayama-Techniken sind dann eher noch sind halt leicht beruhigend, vielleicht auch leicht belebend. Und das, was ich jetzt mache, das geht wirklich tief ins Unterbewusstsein und man kann damit an Traumata arbeiten, aber auch den normalen Stress des Alltags kann man damit überwinden. Und da kann man wirklich es werden Emotionen, Gefühle auf zellulärer Ebene werden die abgespeichert. Ja, das kann jetzt sein, dass man in der Kindheit was irgendwie was Prägendes erlebt hat oder auch in den letzten Jahren. Und diese Emotionen, diese festsitzenden Emotionen, Blockaden, die können einen halt so weit beeinflussen, dass man eventuell nicht mehr wirklich frei handeln kann, dass man im Prinzip sich in irgendeine bestimmte Richtung entwickeln möchte, aber nicht wirklich frei handelt, weil ein irgendwas zurückhält, was irgendwo tief in dir sitzt und dich steuert. Ja, und mit dieser Atmung kann man tief in sich eindringen und diese Emotionen lösen. Und da geht es dann halt darum, um Emotionen zu lösen. Da wird oft mal auch mal geweint, ja, aber Weinen ist im Prinzip was Positives. Genau, und das ist halt eher eine Reise nach innen. Es war jetzt gerade auch während der Corona-Zeit, habe ich öfter auf Instagram gelesen, wenn du nicht nach außen reisen kannst, ja, weil Urlaub machen wir gerade nicht mehr möglich, dann reist doch nach innen. Und da war ist Meditation und Atemtechniken einfach ein super Tool. Genau, und das mache ich jetzt seit einem halben Jahr, dass ich das regelmäßig unterrichte, auch online unterrichte und auch in Tarifa jetzt in kleinen Gruppen hier unterrichte. Und das ist sehr intensiv und es gibt viele Menschen, die sagen, dass das Beste ist, was sie in ihrem Leben jemals getan haben. Und die haben vorher schon ganz viele tolle Sachen getan, weil es einfach mal etwas ist, was man vorher noch nie so gemacht hat. Also man hat körperliche Sensations, man spürt seinen Körper, wie man ihn vorher noch nie gespürt hat. Und man spürt auch seinen Geist, wie man ihn noch nie gespürt hat. Und man fühlt teilweise, dass man einfach nur pure Energie ist. Also das ist ganz unglaublich. Geht so ein bisschen in den psychedelischen Bereich rein, ja. Mhm. Im Prinzip nutzt man durch diese Atmung, schüttet man körpereigene Substanzen, körpereigene Drogen aus, die einen dann tief ins Unterbewusstsein bringen und man kann halt wirklich an sich arbeiten und bekommt plötzlich, wenn man irgendwie eine Frage hat, an der man arbeitet und man weiß nicht, wie man ein bestimmtes Problem lösen soll, macht's während der Atemsession plötzlich Klick und man hat die Antwort. Also sowas ist mir passiert und ganz vielen anderen ist eine sehr, sehr, sehr interessante Sache. Ja. Und das in Verbindung mit Natur ist halt nochmal intensiver und nochmal heilender, genau. Und in die Richtung gehe ich jetzt gerade. Ich unterrichte immer noch ab und zu Kitesurfen, aber bin gerade mehr so in so ein spiritueller Weg, den ich da eingeschlagen habe. Und das passt. Ich habe gemerkt, dass das super zu mir passt. Ja. Und ich das super gerne und von Herzen mache. Ja. Und wenn ihr da mal Lust habt, sowas auszuprobieren. Das ist jetzt erstmal viel, ne, wenn ich das so erzähle. Das natürlich, das hört sich auch vielleicht ein bisschen verrückt an, wenn man so Erfahrungen noch nie gemacht hat. Und ist auch für die meisten, wenn sie die Erfahrung machen, sagen alle, okay, ich habe mir das intensiv vorgestellt, aber das, was jetzt passiert ist, das hätte ich niemals geglaubt, dass sowas passiert. Ja, also kann schon eine sehr intensive Erfahrung sein. Aber halt sehr heilsam. Und für viele Leute, die auch wirklich Probleme haben und teilweise zu einer Therapie gehen und schon viele Sitzungen hatten, die sagen, okay, wir haben teilweise, also es ist nicht immer so, natürlich haben Therapeuten ihre Daseinsberechtigung und helfen sehr vielen Menschen, aber teilweise sagen Leute, ey, ich habe jetzt in dieser einen Atemsession habe ich jetzt mehr gelöst und die hat mir mehr geholfen als viele, viele Therapiesitzungen. Ja, ist sehr interessant.
Spannend. Hört sich sehr, sehr spannend an und hört sich vielleicht auch verrückt an, wie du sagst, aber ich habe selber jetzt gerade dran gedacht, also ich habe das noch nie gemacht, aber hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und vielleicht quatschen wir einfach nochmal nach der Podcast-Folge. Aber Fakt ist, wo ich zum Beispiel immer wieder dann auch selber meinen Geist und meinen Körper irgendwie dann entsprechend auch regulieren darf, ist Aufregung. Man sagt ja immer hier, wie heißt das nochmal, vorm Auftritt, also dieses Lampenfieber zum Beispiel, wenn dann so viel Adrenalin in den Körper schießt und so weiter, dann ist das ja auch keine externe Droge, die man irgendwie zu sich nimmt, sondern das ist einfach die pure Aufregung. Das heißt also, da macht der Kopf, der Geist macht ja auch einiges mit einem, kurz vor einem Auftritt. Und ich das ist bei mir dann auch zwischen, Daniel weiß das, bei mir zwischen Liebe und Hass bei diesem Gefühl, weil keine Ahnung, ich liebe eigentlich diesen Kick, diese Aufregung, dieses Adrenalin im Körper, aber parallel manchmal, wenn du dann nicht so ganz so stark drauf bist, dann denkst du dir so, boah, nee. Und wenn wir beide irgendwo auf einer Bühne, früher vor Corona, da durften wir nur auch hin und wieder mal auf einer kleineren Bühne stehen. Und da war es dann immer so, dass Daniel mich dann meistens immer noch kurz vorher gefragt hat, und wer soll anfangen? Und dann habe ich ganz oft gesagt, mach du. Weil den Anfang habe ich irgendwie immer verkackt auf gut Deutsch. Weil dann die Aufregung irgendwie einfach nicht unter Kontrolle zu bekommen war. Aber das sind die Sachen, die der eigene Körper, der eigene Geist quasi freisetzt. Und von daher bin ich davon zu 100% überzeugt, dass du mit den Atemtechniken da auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Lösung gefunden hast, die wirklich Probleme auch beseitigen kann. Also sehr, sehr spannend, definitiv.
Also du kannst auch schon mit ganz einfachen Übungen, kann man sowas wie Lampenfieber zum Beispiel schon behandeln, sage ich mal, ja. Also es gibt schon ganz einfache, simple Übungen, die einen da richtig schön beruhigen, wenn man jetzt auch vor einem Vorstellungsgespräch oder vor einem Auftritt oder vor einem Telefonat oder irgendwas, ja, da gibt's so ganz simple Atemübungen. Alleine einfach nur 5 Sekunden lang durch die Nase einzuatmen, 5 Sekunden lang wieder auszuatmen, wirkt schon unheimlich beruhigend, ja. Das macht man nur normalerweise nicht. Gibt mittlerweile auch, weil das Thema immer größer und größer wird, gibt mittlerweile auch schon viele Bücher in dem Bereich. Da ist gerade ein Buch rausgekommen, Breathe von James Nestor. Wer sich so ein bisschen dafür interessiert, das empfehle ich auf jeden Fall mal zu lesen. Ist ein sehr gutes Buch. Ja, sehr umfangreich und sehr informierend.
Okay. Wie siehst du das Thema, Daniel?
Ich glaube da auch dran. Also ich glaube einfach, dieses Bewusstsein ist ja einfach nur eine Art und Weise, anders auf seinen Körper zu hören und Sachen einfach richtig wahrzunehmen. Weil ich glaube, keine Ahnung, wie viel tausendmal am Tag wir ein- und ausatmen, aber wir tun das ja einfach nicht mit einem darüber nachzudenken, sondern einfach Selbstverständnis. Und ich glaube, einfach die Zeit, sich zu nehmen, damit sich mal auseinanderzusetzen. Aber ich bin eher beeindruckt über die Vita, die Herr Risse eingeschlagen hat. Also ja, kurz war ich mal kurz in Indien, habe da kurz eine Yoga-Ausbildung gemacht, dann mache ich hier noch ein bisschen Kitesurfen, vielleicht hat er irgendwie noch einen Michelin-Stern irgendwie in San Francisco und irgendwie noch ein Boot kurz vor Sri Lanka liegen, Monaco. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, aber es ist schon sehr beeindruckend, was du da so in der letzten halben Dekade abgerissen hast.
Habe ich mir auch gedacht, so, wir gehen seit 5 Jahren jeden Tag in Holzwickede ins Büro, weißt du, und der macht mal eben noch das und jenes und das und das ist krass.
Ich habe tatsächlich, aber da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Du, Daniel, du hast vorhin gesagt, ich wäre auch mit dem Breathwork oder mit dem Eisbaden im Fernsehen gewesen, ne? Das war nochmal das Fernsehending, das war nochmal eine andere Geschichte. Da bin ich tatsächlich, wurde ich von einer, auch von einer Agentur, einfach, also, aus dem Nichts heraus habe ich einen Telefonanruf bekommen, weil mich irgendwer, also ein Freund, empfohlen hat. Und da wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, an einer Survival-Show teilzunehmen. Und genau, da war ich dann, da habe ich bei einer Survival-Show mitgemacht, weil wir waren 4 Wochen im Wald und mir wurde von Joe Vogel, was so der bekannteste Survival-Coach in Deutschland ist, wurde mir beigebracht, wie man halt in einem Wald überlebt. Genau. Da waren wir halt 4 Wochen im Wald. Das war noch was anderes. Aber das war auch halt, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Das war auch jetzt ein einmaliges Ding, ja. Aber war halt auch wieder schön viel draußen in der Natur. Hat mir super gefallen. Und die haben anscheinend jemanden, haben so Naturburschen gesucht irgendwie. Und da meinte jemand, ja, ich kenne da jemanden, vielleicht hat der Zeit. Und da war ich gerade in Portugal am Strand, habe Kiten unterrichtet, habe einen Anruf bekommen. Und da war dann halt ein Fernsehteam dran, was gefragt hat, ob ich Lust hätte, bei einer Survival-Show teilzunehmen. Und die wurde dann zuerst auf Sky übertragen, hinterher auf RTL Nitro, glaube ich, irgendwie vor MacGyver. Ganz interessant auf jeden Fall, ja.
Die Frage ist, konnte MacGyver noch was von euch lernen oder ihr was von MacGyver? Ja.
Beide voneinander. Ja, das war aber echt, das waren nämlich auch 10 Folgen à 45 Minuten. Ja, aber es war eine einmalige Sache, danach kam nichts mehr, war dann wahrscheinlich doch nicht so erfolgreich, ja.
Okay.
Aber lehrreich, ja.
Ja, definitiv. Wenn du, also ich meine, Daniel hat ja gerade auch zu Recht nochmal so ein bisschen reflektiert, wo du schon überall warst. Jetzt sagst du nebenbei, da war ich gerade in Portugal. Bei Portugal war bisher, glaube ich, noch gar kein Begriff. Das heißt also in Spanien, Portugal, Indien. Dann warst du noch auf Bali. Das war, glaube ich, noch vor Urlaubsguru, soweit ich mich erinnern kann. Dann Kapverden warst du, glaube ich, wa?
Kapverden habe ich auch mal ein halbes Jahr gelebt. Ja. Okay. Sehr zu empfehlen zum Kitesurfen, auch ein mega schöner Spot, super schöne Strände, super schönes Wasser. In Ägypten habe ich mal einige Monate gelebt, Griechenland, Sardinien, also es einfach alles durchs Kitesurfen kam das, ne? Ich habe jetzt für Kite City gearbeitet, das ist so ein Kitesurf-Reiseveranstalter. Und die bieten halt Kitesurf-Reisen an und da ist man im Prinzip gibt es da ganz viele Eventwochen im Jahr und die haben mich dann immer für einen Monat nach Griechenland geschickt, für einen Monat nach Sardinien, für einen Monat nach Ägypten, für einen Monat nach Marokko und da war ich dann immer einen Monat vor Ort und da kamen dann die Kitesurf-Schüler, die kamen dann da in Gruppen an und wir haben dann mit 2, 3 Trainern um die Schüler gekümmert, jeweils eine Woche lang und dann kam die nächste Gruppe und dadurch war ich halt auch echt viel unterwegs, weil wir halt so viele verschiedene Destinationen haben, die da angeflogen werden und wo unterrichtet wird, genau.
Und jetzt haben wir so viele Reisebegeisterte, die uns zuhören und was würdest du empfehlen, wo bei den ganzen Spots, die du so gesehen hast, was ist so dein Favorite Spot gewesen? Jetzt gerade erstmal in der südlichen Region, also das Sommer, Sonne, Strand und Kitesurfen.
Also mein Favorite-Spot zum Kitesurfen ist Kapstadt, auf jeden Fall. Aber ist kein Anfängerrevier, da muss man schon kiten können. Aber ansonsten, Kapstadt ist halt auch an sich einfach wunderschön und hat ganz, ganz viel zu bieten, auch kulturell. Und da kann man super lecker essen gehen, die haben so viele Food-Märkte. Die Stadt an sich ist toll, man kann abends gut feiern gehen, so total schöne Cafés und Restaurants. Die Natur ist wunderschön. Man kann die Garden Route runterfahren, hunderte von Kilometern am Meer entlang. Ist paradiesisch. Natürlich auch viel Armut. Ja. Wenn man da mal in so einem Township war, das ist nochmal ganz was anderes. Also da, wo wir Urlaub machen, gibt's halt auch echt Leute, die ein nicht einfaches Leben führen. Muss man sich immer wieder vor Augen halten. Aber generell ist Kapstadt einfach echt wunderschön, ja. Bali auch wunderschön. Das Schöne bei mir war immer, dass ich halt nicht 1, 2 Wochen, sondern meistens dann für ein paar Monate halt immer an einem Ort war und da dann auch wirklich da so wirklich eintauchen konnte und viel erleben konnte und mich mit den Einheimischen connecten konnte. Das finde ich immer toll, ja.
Definitiv. Und das, finde ich, ist ja auch das Besondere jetzt bei dir, weil wenn man jetzt andere Vielreisende fragt, hey, welcher Spot war irgendwie der coolste, dann erzählen die wahrscheinlich aus, keine Ahnung, aus Sicht von Sehenswürdigkeiten oder so, sagen, hey, da war der schönste Strand oder so. Und bei dir ist es halt so, dass du ja in all diesen Destinationen, die du gerade aufgeführt hast, dass du da auch überall gelebt hast halt und nicht nur Urlaub gemacht hast, sondern du hast da gelebt und gearbeitet und deswegen wirst du auch einen ganz, ganz, ganz eigenen Eindruck der jeweiligen Destination bekommen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da auf jeden Fall auch deine Favorites dann quasi mit uns geteilt hast. Und ich wollte aber noch mal ganz kurz zu der Atemtechnik-Geschichte hin. Jetzt sagtest du ja, dass du das dann in Finnland gemacht hast, mit 10 Leuten irgendwie so als Tour. Wenn man jetzt selber sagt, okay, man hat Bock, das mal auszuprobieren, wie kann man, hast du eine Website oder soll man dich auf Instagram anschreiben oder wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen?
Also auf Instagram kann man mich auf jeden Fall anschreiben. Da bin ich unter higherfrequency.de zu finden. Und die Website, die da genauso heißen wird, ist gerade im Aufbau. Genau, da schreibe ich gerade noch Texte für. Aber die müsste in den nächsten 2 Wochen, sage ich mal, so online gehen. Ja, higherfrequency.de.
Ja, unser Podcast erscheint ja Montag, also hast du bis Montag Zeit dann.
Ja, okay. Also ich mache im Prinzip im Moment, was ich im Moment mache, sind halt zwei bis dreimal die Woche gebe ich halt Online-Sessions, ja, wo dann einfach durch so eine Breathwork-Session geleitet wird und vor Ort in Tarifa mache ich halt gerade auch was. Also wer dann zufällig gerade mal in Spanien Urlaub machen möchte und hier wird demnächst alles wieder ein bisschen entspannter werden, weil der Alarmzustand hier demnächst aufgelöst wird. Hoffentlich für längere Zeit. Also man kann demnächst auch wieder anscheinend beruhigt nach Spanien reisen. Genau. Da kann man mich dann auch gerne aufsuchen hier. Sehr gut. Tarifa lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein wunderschöner Ort. Ja.
Cool.
Basti, wenn man dich fragen würde, wo ist deine Heimat aktuell? Was würdest du antworten?
Ich würde sagen, Heimat bleibt immer gefühlt Datteln im Ruhrgebiet. Tarifa, hier habe ich auch schon einige Jahre gelebt, ist so meine zweite Heimat mit Berlin zusammen. Also Berlin ist gerade auch Heimat, weil ich da einige Freunde habe und Familie habe und auch viele schöne Erinnerungen an Berlin habe, genau.
Hm. Vermisst du irgendwas an Deutschland, wenn du so lange Zeit, du hast ja auch gesagt, du bist jetzt irgendwie schon wieder 4-5 Monate gerade in Spanien.
Freunde, irgendwas? Familie, an sich, ich reise schon gerne rum, aber ich bin auch, man kann auch zu viel reisen, ja. Und wenn man dann alle paar Tage, Wochen irgendwie neue Leute kennenlernt und auch wieder neue Freundeskreise sich erschließen muss, so, dann ist es auch schön, wenn man einfach immer wieder mal nach Hause kommt und seine alten guten Freunde wieder sieht und seine Leute wieder sieht. Und was jetzt einfach gerade hier in Spanien schön war, dass man den Strand vor der Haustür hat und man kann einfach rausgehen, man kann baden gehen, man hat die Natur, die Cafés hatten die ganze Zeit geöffnet, die Restaurants haben dann auch wieder geöffnet. Also man hatte hier ein relativ normales Leben die ganze Zeit, auch wenn man hier durchgehend mit Maske rumlaufen muss und abends relativ früh zu Hause sein muss und nicht mehr auf der Straße sein durfte die ganze Zeit. Also man durfte anfangs bis 8-9 Uhr irgendwie raus. Mittlerweile darf man bis 11 Uhr abends wieder raus und die Bars und Restaurants haben bis 10:30 geöffnet. Also hier war die ganze Zeit nachts geschlossen alles und man durfte nicht mehr auf die Straße. Hat aber im Prinzip niemanden gestört, weil man den ganzen Tag unterwegs sein konnte und auch ins Café gehen konnte. Also die Version von Lockdown, die sie hier hatten, die fand ich eigentlich sehr angenehm. Genau, ja. Ist auch ganz gesund, ne? Früh schlafen gehen, früh aufstehen, ja.
Wohl wahr, das stimmt, das ist richtig. Ja. Im Vergleich zu den Berliner Nächten, die man sich sonst so um die Ohren schlägt, dann, wenn man dann in Berlin lebt, denke ich mir. Ja, okay. Das heißt, wir halten fest, du vermisst an Deutschland hauptsächlich die Menschen, Freunde und Familie.
Genau, ja. Ich würde gerne, wenn man alle hier hinholen würde, ich meine, jetzt in Berlin hat ein tolles Kulturprogramm, ne? Also in Berlin, da ist halt einfach da tagsüber irgendwo im Park sitzen oder in den Cafés sitzen oder sowas, hat sehr, sehr viel zu bieten, die Stadt. Da wird es mir dann hier in Spanien, wenn man in so einem kleinen Ort ist wie Tarifa, der wird mir dann teilweise auch ein bisschen zu klein nach einer gewissen Zeit. Da freue ich mich dann auch wieder zurückzukommen, genau.
Okay. Daniel, wolltest du was sagen? Sah gerade so aus.
Nein, nein. Okay. Ich leckte ein bisschen gerade vom Internet, deswegen dachte ich jetzt, wo ich nie was sagen will.
Okay, okay. Kein Problem. Ja, Basti, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende. Und also erstmal vielen, vielen Dank nochmal. Hat auch super, super spannend, was du alles zu erzählen hast. Und ich wette mit dir, wenn wir in 5 Jahren eine Podcast-Folge nochmal aufnehmen zusammen, dann hast du wieder genauso viele Stories zu erzählen. Das ist echt krass. Aber es ist auch schön, dich einfach so zu sehen. Wir nehmen es ja gerade hier mit Video auf und auch wenn die Internetverbindung nicht die stabilste ist, wie Daniel gerade schon angemerkt hat, aber trotzdem einfach schön zu sehen, wie glücklich du aussiehst und gut du aussiehst einfach. Und da sieht man einfach, dass du für dich da auf jeden Fall den richtigen Weg gehst. Und, ja, danke. Mach uns nicht noch mehr neidisch, aber halten wir fest, Daniel und ich, wenn denn in Deutschland auch mal die Sonne scheint, wollen Daniel und ich eine große Radtour durch Deutschland machen und wollen die jeweiligen Local-Tipps der Podcast-Gäste mit dem Fahrrad abfahren. Und jetzt bist du ja nicht ganz so oft in Datteln, aber Datteln liegt natürlich mit dem Fahrrad sehr, sehr gut
gewesen. Ja, ja, ja.
Was?
Dann kommt in Berlin vorbei.
Datteln wäre echt mal ein Ziel gewesen, was realistisch für die nächste Woche gewesen wäre.
Ja, genau.
Ja. Mit Berlin um die Ecke.
Ja. Nein. Basti darf uns auf jeden Fall einen Tipp für Datteln geben. Also, wenn wir denn mit dem Fahrrad, wir dürfen echt quer durchs Land fahren, weil wir ja Gäste aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands hier schon hatten bei uns im Podcast. Und wenn wir dann aber mit dem Rad unterwegs sind, fahren wir gerne auch durch Datteln, durch deine alte Heimat. Und auch wenn du da nicht regelmäßig vor Ort bist, wirst du bestimmt wissen, wo wir da, weiß ich nicht, das beste Essen bekommen oder das beste Getränk bekommen oder was wir da sehen müssen. Und dann gib uns mal deinen Local-Tipp für die Stadt Datteln.
Mach ich sehr gerne. Ja. Ich habe da schon ein paar Geheimtipps. Soll ich das jetzt machen?
Ja, gerne. Wir notieren uns das dann. Ja.
Okay. Oh Mann. Ich habe da was, das würde ich euch aber im Privaten, glaube ich, nochmal erzählen.
Wir sind doch unter uns.
Nee, komm raus jetzt. Ey, ganz ehrlich, wir nehmen hier kein Blatt vom Mund.
Datteln hat unwahrscheinlich schöne Kanäle und Fahrradwege. Ja, Datteln ist der größte Kanalknotenpunkt Europas. Ja, da fließen ganz viele Kanäle zusammen. Heißt, man kann da super schön Fahrrad fahren und auch schön flach am Kanal entlang ohne viele Steigung. Das macht das vielleicht dann noch ein bisschen einfacher. Und es gibt das Waldgebiet, die Hart, wunderschönes Mischwaldgebiet. Genau, das kann ich jedem empfehlen. Und ich erzähle euch dann nochmal was über die Hart im Privaten. Das ist nämlich nicht so ganz, das wäre was nicht so ganz legal wäre, deshalb erzähle ich das nur euch. Okay. Aber generell an alle, die Hart ist wunderschön. Und da kann man auch wunderschön essen gehen. Da gibt es auch ein paar schöne Restaurants in der Hart. Ja.
Ein paar schöne. Ich sehe gerade schon, dass Daniel auf jeden Fall nebenbei schon den Blick auf den Monitor wirft und dann jetzt wahrscheinlich schon googelt und guckt, was ist da los.
Sei hart googeln.
Sei hart.
Die Hart oder sei hart?
Die Hart. Die Hard Bastirisse. Gucken wir.
Die Hard.
Ich will mich auf komische Webseiten mit komischen Videos verlinken gerade, aber da klicke ich jetzt mal hier im Intranet der Firma nicht drauf.
Okay, gut. Lassen wir das lieber. Hast recht. Ja, Basti. Wir fahren auf jeden Fall schön da durch das Kanalgebiet und auch durch den Wald und du musst uns wahrscheinlich nur noch mal den Tipp geben, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag wir dort vorbeifahren müssen. Und dann werden wir uns mal beherzigen. Sehr schön. Da fällt mir nämlich noch eine Geschichte ein, das muss ich noch erzählen. Ich weiß noch, dass ich auf Hawaii aus Versehen sind wir mal so im FKK-Strand gelandet abends. War sehr interessant. Keine Ahnung, was mich in Datteln erwartet. Vielleicht ist auch was ganz anderes, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, auch das ist eine Erfahrung
wert, kann ich nur sagen. Auch Strand, so viel kann ich schon mal sagen.
Er hat ja gesagt Mischwald.
Ja.
Mischwald. Gut, okay. Basti, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute.
Und, ja, ich habe mich sehr gefreut.
Ja, und wir werden dich auf jeden Fall, genau, definitiv, bleib dir treu, das ist eine sehr, sehr coole Aussage.
Ja, ich werde euch mal, die Tage nochmal anhauen und dann könnt ihr mal mitatmen und eure Erfahrungen teilen anschließend. Ja, wäre super cool, ja.
Ja, also wir hatten mal eine junge Dame, die auch eine Yoga-Ausbildung in Indien gemacht hat und mit der haben wir auch, oder sie hat versucht uns zu überzeugen, dass wir mal einen Yoga-Kurs bei ihr machen. Das ist leider zeitlich gescheitert. Wir haben leider keine Zeit gefunden dafür. Aber bei dem Thema Atemtechniken, Daniel, kriegen wir hin?
Klar.
Wenn wir es hier on-air sagen, dann... Ja?
Ja, klar.
Ja, Basti, dann machen wir mal mit.
Im Wald aber machen wir das. Im Wald.
Kann man auch gerne machen.
Also mir ist es egal, wenn du das machst,
Daniel. Wenn Basti uns einlädt, dann ja.
Okay. Nee, Basti, wir machen auf jeden Fall mit. Lass uns gerne in Austausch bleiben und wir werden auf jeden Fall auch nochmal, egal wo wir es hier veröffentlichen, die Podcast-Folge werden wir dich auf jeden Fall nochmal markieren und verlinken und so, damit die Leute, die sich jetzt für das Thema interessieren, dann entsprechend auch bei dir melden können. Weil, ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ist, glaube ich, bei dir in Person auf jeden Fall bestens aufgehoben, das Thema.
Gut. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Blumen.
Basti, alles Gute dir und wir hören uns.
Euch auch. Macht's gut.
Bis bald. Bis bald. Ciao, Basti.
Ciao.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.